Hallo und herzlich willkommen zur 210. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, heute mal etwas anderes Setting. Das wird man, glaube ich, so, also im Video wird man sehen, dass ich ein anderes Mikro vor mir habe, weil ich an einem anderen Platz sitze, und man wird es vielleicht auch hören, weil dieses Mikro, glaube ich, ein bisschen besser ist als mein Headset, was ich an dem anderen Ort benutze. Wir werden sehen, ihr werdet es hören. Ja, es hat ein bisschen lange gedauert. Das Buch, was ich heute vorstelle, ist gar nicht so lang, aber ich hatte eine Lesesperre. Also man kennt ja bei Autoren die Schreibsperre, dass die irgendwie es nicht mehr hinkriegen, sich hinzusetzen und zu schreiben, und ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft zu lesen. Das Buch lag hier immer in Griff und Sichtweite, und dann habe ich geguckt und dachte, ja, du müsstest eigentlich mal wieder lesen, und dann merkte ich ja, wieso müsste, wer zwingt dich denn dazu? Aber eigentlich lese ich ja gerne. Also dachte ich, wieso tust du es dann nicht? Also es war so, ich nenne es eine Lesesperre. Aber ich habe es dann doch, wie ihr seht, durchgelesen, und es war auch keine Qual. Es war zum Ende, wurde sogar immer besser, aber davon erzähle ich ja gleich. Ich wollte noch kurz den Daniel grüßen, weil der Daniel hat sich geoutet als ein Hörer dieses Podcasts. Vielleicht hat er das auch schon mal anderswo, aber er ist in einem, wie nennt man das, nicht Screenshot, Screen Capture Video, ist er durch seine Podcast-Liste gescrollt, und obwohl er sehr schnell gescrollt war und To Read While fängt ja mit einer Zahl an, ganz oben stand und sofort aus dem Bild verschwunden ist, habe ich doch sofort mein Podcast-Logo gesehen. Also Grüße an Daniel. Ja, das war das Vorgeplänkel. Wir kommen jetzt zum Buch. Das Buch heißt Sie werden lachen, mein Mann ist tot. Und damit ist dann auch gleich die Stimmung gesetzt für diese Folge. Untertitel ein Überlebensbuch. Und mein Untertitel für diese Folge verwirrende Gefühle. Das kann ich dann am Ende, glaube ich, noch besser erklären, wie ich zu diesem Untertitel für diese Folge gekommen bin. Das Buch ist ist erschienen am 9. März 2015, ist also schon über 10 Jahre alt. Ist geschrieben worden von Petra Mikutta, wobei es war ein bisschen, ich habe ja versucht, ein bisschen was über die Autorin rauszufinden. Ich habe so gut wie nichts über sie rausgefunden. Eigentlich habe ich nur das, was im Klappentext steht oder ja, hier hinten im Klappentext oder auf der Verlagsseite. Also ich habe da auch keine vernünftigen Links zu finden, was man verlinken könnte. Ich habe dann irgendwie noch den Nachnamen Sadkowski gefunden. Also man kann nach Petra Sadkowski suchen und findet dann Seiten, wo es um Petra Mikutta geht. Aber auch dieses Phänomen konnte ich nicht aufklären. Was weiß ich? Jahrgang 1960. Punkt. Also gut 10 Jahre älter als ich. Studiert hier Architektur und schreibt als Journalistin und Autorin für zahlreiche Magazine. Sie hat 2 erwachsene Töchter und lebt in Hamburg. Das dazu. Erschienen ist das Buch im Verlag Knaus. Der schreibt sich selber so in Großbuchstaben. Knaus und ist der Albrecht Knaus Verlag. Eigenschreibweise Knaus, also in Großbuchstaben, ist ein deutscher Verlag für Belletristik und Sachbücher mit Sitz in München. 78 gegründet, und jetzt kommt's, war Teil der Verlagsgruppe Random House, heute Penguin Random House Verlagsgruppe, also das, wo fast jeder Verlag heute zugehört. Und dann ging 2018 der Albrecht Knaus im neuen gegründeten Penguin Verlag auf. Also irgendwie gehört er auch zu diesem ganzen Laden. Genau. Mir sagte der Verlag nichts. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Buch aus diesem Verlag in den Händen hatte. Die Frage nach dem, wie bin ich an dieses Buch gekommen, stellt sich einfach, beantwortet sich schwierig. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Frau gefragt. Ich habe, hast du mir das vielleicht geschenkt? Und sie so, könnte sein, weiß ich nicht. Es ist so, also ich hatte heute gerade wieder das Thema im Social Media Netzfund, ne, wenn Leute sagen Netzfund, wo ich denke, was ist Netzfund? Du hast das hat sich doch nicht, dieses witzige Bild hat sich doch nicht auf deiner Festplatte materialisiert, die hast du doch irgendwo gesehen. Aber man kann es natürlich vergessen, wo man es her hat. Egal. Zum Inhalt lese ich jetzt erstmal so als Art Inhaltszusammenfassung den Klappentext vor. Die Intensivstation der Klinik. Ihr Mann liegt reglos in einem schummrigen Raum. Ihr Mann ist tot. Sie versteht es nicht, als sie im Taxi nach Hause fährt, noch wochenlang wird sie es nicht begreifen. Eine Gruppe Menschen am Straßenrand lachen lauthals. Hä? Lachen lauthals? Das ist doch Singular Plural. Egal. Natürlich, ihr Leben geht weiter. Doch in ihr ist kein Leben, kein Lachen, da ist nichts. Fröhlichkeit, Glück, die Wirklichkeit, die sie kennt, existieren nicht länger. Der Tod zerschmettert die Welt. In ihrem Überlebensbuch schreibt Petra Mikuta über das Jahr nach dem Tod ihres Mannes. Es ist das Buch geworden, das ihr selbst in dieser Zeit gefehlt hat. Voller Nähe, Gefühl, Klarheit und Hoffnung. Warum man die letzten Wörter in Gelb auf hell Papier, keine Ahnung. Muss der Verlag wissen. Ja, das ist das Setting, wie man so schön sagt. Es ist eigentlich die ausführliche Beschreibung des Buchtitels. Sie werden lachen, mein Mann ist tot. Und es kommt gleich am Anfang so, wie nennt man das denn? Also, manche fangen ja jedes Kapitel mit einer Songzeile oder mit einem Buchtext an. Und sie fängt das ganze Buch, das ist jetzt nicht vor jedem Kapitel, das Buch fängt an mit Wish away nightmare, wish away nightmare, you got a light, you can feel it on your back. Und steht unter Radiohead, Jigsaw falling into place. Nun muss ich sagen, die Band Radiohead ist mir namensbekannt, Musik von denen kenne ich nicht. Es ist nur so, dass, und dann könnt ihr immer schön rekonstruieren, wann ich in diesem Buch was gelesen habe. Es sind so einige Sachen, so ich lese Dinge in diesem Buch und sie erinnern mich an etwas, was in der Realwelt gerade passiert. Und gerade als ich das gelesen habe, also als ich dieses Buch angefangen habe, war gerade die Schlagzeile in den Medien, Radiohead gehen wieder auf Tour. Finde ich immer witzig, wenn dann so, ja, sowas passiert. Man liest im Buch sowas wie einen Songtext und hat gerade was von der Band gehört, mit der man sonst überhaupt nichts, also nichts anfangen klingt zu negativ, aber ich, ja, weiß nur, dass es sie gibt. Es fängt an, Kapitel 1 fängt an mit vierter Monat und der erste Tag. Also sie springt quasi mal kurz in den vierten Monat nach dem Tod ihres Mannes und dann springt sie wieder zurück zum ersten Tag, also dem Tag, als ihr Mann gestorben ist, wie das passiert ist. Also es ist jetzt nicht, also es ist schon insofern wichtig, also ihr Mann ist einfach so, ich sag mal, plump tot vom Fahrrad gefallen. War dann zwar noch im Krankenhaus, aber ist dann da auch sehr schnell nach Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Also wirklich so, wie man sagt, aus heiterem Himmel. Ist ja manchmal so, also ich muss noch mal kurz für die, die es nicht wissen, erwähnen, ich bin ja verwaister Vater und da kennt man halt auch viele andere Geschichten, wie andere Kinder gestorben sind und da gibt's halt alles von, ja, so schlagartig, zack, bang, Tod, Unfall, Unglück, Straftat, also eines anderen oder ja, langes Sterben, lange Krankheit, ja, gibt's ja alles mögliche. In ihrem Fall ist es wirklich so, zack, bang, Tod. Ja, und das ist natürlich, ist nicht besser, ist nicht schlechter als jede andere Art, jemanden zu verlieren, aber das ist halt ihre Art, wie sie ihren Mann verloren hat. Und was ich interessant fand, sie fängt sofort wieder an zu arbeiten, nachdem das passiert ist. Dazu lese ich was vor. Und ich muss das jetzt mal vorher erklären. Also sie hat am Anfang, also im ersten Teil des Buches, sind unheimlich viele Dialoge. Und die Dialoge sind dann immer wirklich so ein Satz oder ein, zwei Sätze in Anführungszeichen, eine Leerzeile und dann wieder ein Satz in Anführungszeichen. Also das ist so richtig so fast schon drehbuchartig. Und das zieht sich so durchs erste Drittel, würde ich sagen, des Buches, dass viel Dialog ist und ja, immer mit diesen Leerzeilen dazwischen und dass man so richtig sieht, aha, jetzt spricht der eine, jetzt spricht der andere. Und man muss dann immer aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert, wer gerade spricht. Also hier fragt jetzt, es wird dann teilweise auch gar nicht gesagt, wer das ist. Also man weiß nur, es geht jetzt eben um den Arbeitskontext, also es geht um einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin. Das erfährt man nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Und dieser Mensch fragt sie, und du kommst schon am Freitag zurück ins Büro für einen Tag, dann ist das Wochenende zum Ausruhen und dann mal sehen, wie es Montag weitergeht. Okay, wenn du meinst, es ist vermutlich besser zu arbeiten, als zu Hause zu grübeln und zu weinen. Ja, wahrscheinlich. Also bis übermorgen. Ruf an, wenn irgendwas ist, wenn du irgendwas brauchst, auch wenn du nichts brauchst. So, und die letzten drei sind auch mit Leerzeilen getrennt, aber das scheint ja alles vom selben Menschen zu kommen. Das ist manchmal ein bisschen irritierend bei diesen Dialogen. Man muss da echt überlegen, wer spricht was, weil, also es ist nicht, wie ich gerade behauptet habe, immer klar, immer abwechselnd. Nee, manchmal sind das auch drei Sätze von derselben Person oder von drei anderen Personen, aber nicht kein Satz von ihr dazwischen. Also es ging ihr am Anfang wohl sehr um die Dialoge, die geführt wurden. Und klar, dieses Thema nach dem Verlust eines Menschen, der einem nahesteht, gleich wieder arbeiten. Einige können es nicht. Einige müssen's. Und manche sagen, so wie sie, ist vielleicht auch gut. Ablenkung ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich war nun auch eigentlich sehr schnell nach dem Tod meines Sohnes wieder, war ich wieder arbeiten. Ich brauchte die Struktur, kann ich für mich persönlich sagen. Als sie dann bei der Arbeit ist, sieht sie an irgendeiner Fensterscheibe so einen Abdruck. Also als wenn einer, was weiß ich, sich mit einer schwitzigen oder sonst wie Hand irgendwie an der Fensterscheibe abgestützt hat. Und da ist ein Hund. Dadurch entsteht so ein Abdruck, wo sie einen Hundekopf drin sieht. Und dann fragt sie sich, ob sie sagt, da kann eigentlich an der Stelle kommt eigentlich gar kein Mensch ran an die Scheibe, um irgendwie willentlich oder unwillentlich diesen Abdruck zu hinterlassen. Und da hatte ich so einen ganzen kurzen Moment die Sorge, dass das Buch vielleicht irgendwie sehr esoterisch spirituell werden will. Aber das war dann nur kurz. Also sie macht sich dann Gedanken, ist es irgendwie eine Botschaft aus dem Jenseits? Das ist also wirklich auch ganz kurz nach dem Tod ihres Mannes. Und sie telefoniert dann aber, und das löst dann auch so ein bisschen dieses esoterisch-spirituelle wieder ein bisschen auf. Ich lese mal vor. Ich rufe eine zweite Freundin an, eine, die Zeichen und Wunder skeptisch betrachtet. Ein Hundekopf am Fenster kann alles Mögliche bedeuten, sagte sie. Zum Beispiel nichts. Und wie ist er da hingekommen? Vielleicht hat sich jemand aus Versehen an die Scheibe gelehnt und den Abdruck hinterlassen. Aber da steht nie jemand, da kommt man gar nicht dran, ohne auf einen Stuhl zu klettern. Du meinst also, er hätte den Kopf gemalt? Nein, nicht gemalt, aber vielleicht hat er die Staubpartikel manipuliert. Womit? Das weiß ich doch nicht. Mit der Energie seiner Seele oder so. Es gibt Wissenschaftler, die das Gewicht der Seele gemessen haben. Sie haben Menschen kurz vor und nach ihrem Tod gewogen und eine Differenz festgestellt. 21 Gramm, glaube ich. Das bedeutet, die Seele wäre Materie und aus Materie entsteht Energie. Das mit der Materie hast du aus dem Film mit Sean Penn, der so heißt 21 Gramm. Na und? Viele Filme basieren auf wissenschaftlichen Ergebnissen und Fakten. Welche Filme? Mir fällt gerade keiner ein. Doch, Rain Man, über Autismus. Dustin Hoffman bekam für die Hauptrolle den Oscar. Sean Penn kriegt eine Oscar-Nominierung für die Rolle in 21 Gramm. Auch der Mann von Penelope Cruz spielte mit, glaube ich. Javier Bardem? Nein, ich glaube, das verwechselst du. Vielleicht. Aber weißt du, ich glaube, es ist egal, wie der Hundekopf auf die Scheibe gekommen ist. Er ist dazu da, dir zu helfen und er hilft doch bereits. Wie meinst du das? Naja, du hast angerufen wegen ihm. Du redest mit mir über Filme. Das sind erste Schritte. Und wie gesagt, bei dieser ganzen bisschen mit diesen, ist das so ein bisschen was Loriotisches, wie sie so von einem zum anderen, von einem Film zum nächsten kommen. Auch das Beispiel mit Rain Man und Autismus ist natürlich auch ein bisschen, naja, wird ja auch kritisch gesehen, die Darstellung, so als wäre das die einzig wahre Form und einzig mögliche Form von Autismus. Ich weiß nicht mal, ob es sogar der Autismus-Definition mit heutzutage entspricht. Ich weiß nur, dass darüber eben diskutiert wird. Aber ich kann dann sagen, es wird in dem Buch jetzt nicht esoterisch die ganze Zeit, oder das war es eigentlich. Gut, die hat dann auch nochmal ein Gespräch mit einem Kollegen. Also es geht natürlich Zeit ins Land. Die Kapitel sind dann immer überschrieben mit wie viel, ja, ich sag, das klingt jetzt doof, in welchem Monat sie ist. Also da steht dann sowas eben halt wie dritter Monat. Das ist dann halt dritter Monat, seit ihr Mann gestorben ist. Und jetzt ist eben schon ein bisschen Zeit vergangen und es geht darum, wie Kollegen mit ihr umgehen, mit ihrer Situation umgehen. Und da schreibt sie, eine Kollegin sagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Es tut mir so leid, aber ich will nichts Falsches sagen oder machen. Du kannst nichts Falsches sagen oder machen, weil alles falsch ist am Tod meines Mannes. Das ist wahr und es ist gelogen. Es gibt ein Falscher als falsch. Falscher als falsch ist es, dass die Zeit alle Wunden heilt. Wer mir die Floskel vor die Füße wirft, existiert nicht länger, denn er ist dumm genug, den Schlechter als Retter zu feiern. Richtige Seite. Natürlich heilt die Zeit Wunden, aber sie fügt sie einem auch zu, reißt einem das Herz heraus, um ein Jahr danach eine kunstvolle Prothese zu liefern. Falscher als falsch sind Freunde, die sich nicht melden, kein einziges Mal. Dann umarme ich dich jetzt, sagt die Kollegin. ein unsicheres, weinendes Bündel. Ich halte sie fest und tröste sie mit einem Wiegen. Als sie sich beruhigt, atme ich auf und sie bedankt sich. Ich danke dir, sagt sie. Wofür? Dass du so offen bist mit deiner Trauer. Ich hatte keine Ahnung, wie man damit umgehen kann. Früher oder später müssen wir das alle. Weit entfernt erahne ich einen Ausweg. Ja, und das ist ja auch, wird mir ja manchmal auch gesagt, dass das, was ist ich? Ich will jetzt nicht übertreiben, dass es bewundert wird, wie ich mit der Trauer umgehe und so. Und insofern finde ich diese Aussage von der Kollegin schon sehr realistisch. Also es ist ja hier kein Roman. Also es ist ja, also gehe ich davon aus, dass das hier alles mehr oder weniger authentisch ist, was sie hier schreibt. Dann haben wir wieder so eine, wie soll ich sagen, so eine Gegenwartsreferenz. Sie ist, Kapitel 17 hier steht, dritter Monat. Sie geht joggen. Sie versucht irgendwie, ne, den Kopf frei zu kriegen, indem sie joggen geht. Joggen geht ist ja auch ein Quatsch. Sie joggt. Sie geht laufen. Und dann hört sie dabei halt Lieder im Zufallsmodus und dann hat sie so, listet sie hier so Liedtitel auf, wobei sie teilweise, also eigentlich die Liedsongtitel oder die Strophen oder Refrainzeilen so ohne Leerzeichen. Und dann stand da So Happy Together, also in einem Wort So Happy Together, in Klammern The Turtles. Sie schreibt netterweise noch die Interpreten jeweils dazu und ich so, oh. Und da hättet ihr wieder eine Zeitmarke, wenn ich das gerade gelesen habe. Da war nämlich gerade erst der Sänger von The Turtles gestorben, als ich das gelesen habe. Und das ist, wie gesagt, schon ein bisschen strange, wenn das ausgerechnet sie damals ein Lied von einer Band gehört hat, deren Sänger gerade zu der Zeit gestorben ist, ungefähr als ich das in dem Buch gelesen habe. Irgendwann sagt sie dann auch, ich weiß nicht, lässt sie sich da von einer Freundin überreden oder das ist ihre eigene Entscheidung. Jedenfalls geht sie dann mal, sagt sie sich so, ich gehe jetzt mal aus in einen Club oder in eine Bar. Da läuft jedenfalls laute Musik, so dass sie, da wird sie dann, ich weiß nicht, ob sie baggert, sie, ich habe hier geschrieben, sie baggert einen Typen an. Und sie ist aber auch sehr direkt, also sie müssen sich, wie gesagt, immer anschreien, weil es so laute Musik ist. Und ich schreie jetzt nicht ins Mikro, aber da sagt sie zu ihm, vor ein paar Wochen, ja, da ist mein Mann gestorben. Ganz plötzlich, jetzt ist alles große Scheiße, ehrlich. Und weißt du was, ich glaube echt, das wird so bleiben. Ich wünsche mir darum oft, dass ich bald sterben werde und bis dahin habe ich Spaß. Das ist, fand ich schon etwas irritierend, diese Offenheit gegenüber einem quasi Fremden und, kommt dann auch zu dem, was man sich denken kann. Aber sie sieht dann auch relativ schnell ein, dass das eben, ich habe ihr einfach geschrieben, Sex ist nicht die Lösung. Also ich könnte mir das aus zigtausend anderen Gründen nicht vorstellen, wenn ich jetzt in ihre Situation kommen sollte, aber es ist ja individuell. Sie schreibt dann hier, ist immer noch dritter Monat, also ist nicht viel Zeit vergangen. Der Friede währt keinen Monat. Wie soll ich mich verlieben, wenn ich außer mir bin? Während ich in die Augen mit den schönsten Wimpern der Welt falle, schaue ich mir dabei mit verschränkten Armen zu. Also, die schönsten Wimpern der Welt hat der Typ, den sie da in der Bar, ne? Ihr wisst schon. Und dieses schaue ich mir dabei mit verschränkten Armen zu, also diese, ich sag mal so, jetzt gespaltene Persönlichkeit im Sinne von, dass sie sich selber nochmal, dass sie sich selber von außen betrachtet, das kommt später dann auch nochmal. In einer etwas anderen Form. Sie spricht dann zu einer Freundin. Nein, es geht nicht, sage ich zu meiner Freundin, die Redakteurin bei einem Reisemagazin ist. Natürlich nicht Liebe oder eine Beziehung. Das wird noch dauern. Was erwartest du denn, sagt sie. Genau das, Liebe und eine Beziehung. Ich habe es probiert und es ist zu früh. Das habe ich sowieso geahnt. Aber genieß doch einfach nur den Sex. Du brauchst doch kein schlechtes Gewissen zu haben. Habe ich aber. Und Sex kostet. Emotion, Zeit, Schlaf. Ich habe nichts von all dem übrig. Ich krebse mit den Mindestsätzen herum. Es stimmt einfach nicht. Sex ist nie ein billiges Vergnügen. Für jede Minute bezahle ich mit mindestens 2 extra Minuten Grübeln und Selbsthass. Hass. Eine Affäre würde mich ruinieren. Okay. Das war ja eine Reiseredakteurin, also sie ist eine Journalistin und schreibt auch, wie nennt man das? Reiseberichte schreibt sie auch. Und dann erwähnt sie hier, irgendwie hat sie so eine Erinnerung, dass sie ja jetzt Koffer schleppen muss, wenn sie jetzt irgendwo hinfährt. Und da schreibt sie, wenn ich den Koffer Stufen hinauf und hinunter schleppe. Mein Mann hat ihn mir immer abgenommen, trotz meiner Proteste. Er steigt vor mir her, sein Gepäck in der einen, meins in der anderen Hand. So bin ich im Gleichgewicht. Das ist einfacher zu tragen, sagt er. Da habe ich mich etwas ertappt gefühlt, weil das wäre genau das, was ich sagen würde. Ich will meine Frau jetzt nicht als so nach dem Motto das schwache Geschlecht oder so. Die hat durchaus genug Kraft, selber die Koffer zu schleppen, aber es ist tatsächlich einfacher für mich, was zu schleppen, wenn ich auf beiden Seiten was habe. Ja. Hat jetzt nichts irgendwie mit Macho-Gehabe zu tun. Habe ich auch bei ihrem Mann nicht den Eindruck, so wie sie ihn beschreibt. Genau, dann habe ich hier stehen, wie lange darf getrauert werden? Sie ist immer noch, also wir sind bei Kapitel 20 immer noch dritter Monat. Und dann kommt nämlich so langsam, ne? Also es sind, sag ich mal, erst 3 Monate. Und dann schreibt sie, die Kollegen stellen längst keine weißen Blumen mehr auf den Schreibtisch. Seufzen, wenn ich noch immer nicht an der Konferenz teilnehme. Themenwechsel, wenn ich meinen Mann ins Gespräch bringe und versuche, ihn mit Worten lebendig werden zu lassen. Skeptische Blicke auf den Altar, den ich im Flur meiner Wohnung aufgebaut habe. Eine Kerze, ein Räucherstäbchen, ein Strauß und die kleine Holzgiraffe, weil es niemanden und nichts, nicht einem Altar an Humor fehlen sollte. Mitleid hat offenbar eine Halbwertszeit von etwa 1 Monat. Von etwa 1 Monat. Mir fallen ja sonst immer gleich Schreibfehler auf, aber jetzt fallen sie mir beim Vorlesen auf. Nach 2 Monaten ist es bei den meisten verbraucht. Ja, ist so. Ich würde es jetzt nicht so an dieser exakten Zahl der Monate klar machen, festmachen, aber ja, es ändert sich. Trauer ändert sich natürlich auch bei einem selbst, aber auch bei der Umgebung. Ne? Und ich weiß, dass, und da muss ich sagen, ging es mir genau wie ihr. Ich hatte am Anfang in den ersten, weiß nicht, 1, 2, 3 Jahren, ich kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr genau sagen, immer so das Bedürfnis, über Justian zu sprechen, von ihm zu erzählen und so. Und das, ja, trifft dann nicht immer so auf, Gegenliebe ist das falsche Wort, aber es ist dann so, dass man nicht unbedingt so, dass die anderen da begeistert ins Gespräch einsteigen und sich mit einem an Justian gemeinsam erinnern. Vielleicht, weil sie denken, sie machen einem damit es nur schwerer, aber das stimmt halt nicht. Ja, dann besucht sie auch mal Freunde. Und ja, es ist auch eine sehr skurrile Situation, wie, ne, wie sie versucht, so ein bisschen Normalität an den Tag zu legen, wie die Freunde auch irgendwie, ja, verständnisvoll sind. Und mitten in dieser Beschreibung dieses Essens und der Unterhaltung, mittendrin kommt dann von ihr so ein Abschnitt. Und das sagt sie nicht, das ist hier nur, also es ist keine wörtliche Rede, das geht ihr anscheinend gerade so durch den Kopf. Man kann die Asche eines Toten auch zu einem Diamanten pressen lassen. Seltsame Vorstellung, die Frau oder den Mann als Ring oder als Nabelpiercing-Stecker, das wäre noch seltsamer. Ganz am Anfang konnte ich mir eine Kugel oder einen kleinen Zylinder vorstellen, einen Anhänger gefüllt mit Asche, den ich um den Hals trage. Aber inzwischen wäre mir das viel zu nah. Zu viel, zu nah. Das ist ein Fortschritt, ich habe ein wenig mehr losgelassen. Ein wenig zu wenig. 8 Monate, bis das erste Trauerjahr vergangen ist, so lange schaffe ich es nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, so mitten, das sind wohl ihre Gedanken, während sie da mit diesem Pärchen zusammen am Tisch sitzt und isst. Und ich habe das vorgelesen auch deshalb, weil just zu der Zeit, als ich das gelesen habe, war gerade die Meldung, dass in irgendeinem Bundesland das Bestattungsrecht sehr stark geändert wurde und eben viel mehr Möglichkeiten geschaffen hat, was ja die Form der Bestattung eines Verstorbenen angeht. Das ist dann aber auch der letzte Zufall. Dann überlegt sie sich, mal in Urlaub zu fahren. Und da kommt es zu so einer Art Zwiegespräch mit ihrer personifizierten Trauer. Also als wenn sie, ja, als wenn die Trauer mit ihr in Form einer Kopie von ihr selbst mit ihrem Raum ist und ja, mit ihr, und dann liefert sie sich mit dieser personifizierten Trauer so eine Art Streitgespräch. Ne? Und ja, dann sagt, das ist schwierig, weil das ist dann nicht in Anführungszeichen, ist aber trotzdem ein Dialog mit Leerzeilen dazwischen. Da sagt, es fängt mit der Trauer an. Dann hol mir einen Stift und einen Zettel, sagt sie gelangweilt, damit ich dir meine Bedingung diktieren kann. Ne? Die Trauer diktiert ihr die. Kein kalter Wind, kein Regen. Ich will in den Süden, wo die Sonne scheint. Hast du das notiert? Ja gut, was noch? Die Berge wären doch was. Oder Strand und Meer. Oder wie wäre es mit einer Zeitreise auf den Faden der Liebe zu deinem verstorbenen Mann? Was hast du vor? Frage ich und lege den Stift beiseite. Was ich eigentlich immer vorhabe. Ich vergrößere dein Unglück. Ich hasse dich. Nein, das tust du nicht. Sie lässt dem Satz eine rhetorische Pause folgen. Ich lausche hinein und höre, was ich hoffe und fürchte. Ich hasse dich nicht. Du hast recht, sage ich. Und das ist etwas irritierend, diese Unterhaltung mit ihrer personifizierten Trauer. Vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt rein schriftlich ohne Anführungszeichen. Aber am Ende dieses Gesprächs scheint sie sich irgendwie mit ihrer Trauer so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu versöhnen. Also es ist so ein bisschen auch eine Form, wie sie mit ihrer Trauer umgeht, dass sie mit ihrer Trauer quasi personifiziert redet und mit ihr sich unterhält. Ja, dann nach 7 Monaten verliebt sie sich. Also nicht hier so in der Bar mit Anschreien und so weiter und so fort, sondern sie verliebt sich in einen Mann, wenig überraschend. Als sie das ihrem Therapeuten, also sie ist auch in psychotherapeutischer Behandlung, erzählt, sagt er sofort, ja, dann bin ich überflüssig. Dachte ich so, okay, ist ja nicht, muss ja nicht alle Probleme damit aus der Welt geschaffen sein, aber es sieht so erstmal so ganz gut aus. Ihr neuer Mann, nenne ich ihn mal, überredet sie zu einem Tauchurlaub oder wenigstens so Schnorchelurlaub, so wird es sich irgendwo, wo man nicht mit Taucherausrüstung, aber so Schnorcheln. Und sie, ich weiß nicht, ob man das vorher schon wusste, aber das wird dann da erzählt, dass eben sie so einen totalen Horror hat vor Schnorcheln. Also, und er macht dann wirklich so ein bisschen Schnorchelgewöhnungstraining. Also sie erzählt dann, dass sie dann zum Beispiel, oder lese ich das jetzt vor? Ich muss mal kurz gucken, wo bin ich die? Nee, dass sie so in der Badewanne schnorchelt, ne, um sich daran zu gewöhnen, wie das ist, mit dieser Maske vor dem Gesicht und dem Schnorchel im Mund und dadurch atmen und so. Also fand ich ganz, ja, dass er ganz liebevoll und sanft, sage ich mal, ihr hilft, diese Angst davor zu überwinden. Und in dem Kontext kommt dann auch folgender Text. Ich liebe dich, sage ich. 5 Jahre Leben in Amerika haben dem Satz die Bedeutungsschwere genommen. Der neue Mann zuckt unter ihm zusammen. Dann lächelt er über ein gut gemeintes Geschenk, mit dem er nichts anzufangen weiß. Und dann schreibt sie noch, in dieser Nacht überschütte ich mein Kissen mit den ersten Tränen, die nicht dem Tod meines Mannes gelten. Also sie ist wohl, hat sich wohl eine andere Reaktion erwünscht. Obwohl sie selber sagt, 5 Jahre Leben in Amerika haben dem Satz die Bedeutung, ja, dass man in Amerika wohl leichtfertiger sagt, I love you. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt mit 5 Jahre Leben in Amerika ihr eigenes Leben oder sein Leben meint, weil er ist wohl auch so ein Globetrotter. Also habe ich nicht ganz so verstanden. Ich verstehe, dass sie, ob seiner Reaktion todtraurig ist und wie sie sagt, das erste Mal todtraurig ist schlecht in diesem Kontext, dass sie wirklich das erste Mal traurig ist aufgrund ihres neuen Mannes. Ja, dann sind sie im Urlaub und da ist nochmal was Interessantes. Also manchmal gibt es auch Situationen, wo sie nicht sozusagen, also das mit dieser personifizierten Trauer ist, glaube ich, eine Stelle im Buch, aber was öfter im Buch ist, dass sie quasi ihrem Mann begegnet. Jetzt nicht so, dass sie sagt, der erscheint da wie so ein Geist, sondern ja, ich lese das einfach mal vor. Sie ist, wie gesagt, im Urlaub mit ihrem neuen Mann. Irgendwo. Süden, es ist warm. Ich verbringe die Nacht auf dem Balkon. Nachdem der neue Mann eingeschlafen ist, sperre ich mich mit meiner Decke aus. Oleander und Brüstung sind ergraut, die Palmen, Strand und Meer tragen Trauer, in der Ferne bittet ein Muezzin flehentlich um Gnade, die Sterne weinen blasse Tränen. Was machst du denn hier? Fragt mein Mann. Ich träume von der Welt. Von unserer Welt? Ja, sie war wunderbar. Wir waren wunderbar. Ich vermisse dich, aber auch mich. Mit dir war ich eine andere, unbeschwert und voller Zuversicht. Aber die ich war, konnte ich nicht bleiben. Sie wäre vor Trauer um dich gestorben. Jetzt bin ich eine, die Tränen und Einsamkeit und Schmerzen und Irrsinn ausgehalten und überlebt hat. Ich bin ein verletztes, unsicheres Wesen. Du kennst sie nicht, sage ich. Ich kenne sie kaum. Du bist jedenfalls schmaler geworden, sagt er. Hast keinen Arsch mehr in der Hose und keinen Busen. Verwandlungen verbrauchen offenbar eine Menge Kalorien. Gefalle ich dir? Willst du mir immer noch gefallen? Du solltest es inzwischen besser wissen. Halte dich fern von diesem Abgrund, dir und ihm zuliebe. Ihr seid ein schönes Paar. Nicht so schön wie wir beide, aber mein Segen habt ihr. Vermisst du mich? Und wie? Und wenn es möglich wäre und ich zurückkommen könnte, würdest du ihn verlassen, um wieder mit mir zusammen zu sein? So eine Frage sollte kein Mensch beantworten müssen. Warum stellst du sie mir? Sag etwas, Liebster. Morgens weckt mich der neue Mann mit einem Kuss. Na, du gibst es dir aber richtig, sagt er und klingt besorgt. Nicht mal ein Kissen hast du dir gestattet. Wofür bestrafst du dich? Warum quälst du dich denn so? Vielleicht betrüge ich dich, sage ich, mit meinem Mann. Du wirst ihn immer lieben, davon gehe ich aus, sagt er. Das ist gut so und kein Betrug. Solange du nicht erwartest, dass ich er werde. Und solange du mich meinst mit dem, was du sagst, solange du uns meinst. Ich stehe auf und trete einen Schritt zurück, um ihn besser zu sehen. Und das fand ich einen sehr schönen, ja, Teil des Buches, weil es ist immer noch schwer zu lesen. Es ist immer noch so, dass man nicht immer, ihr habt vielleicht selber zwischendurch den Überblick verloren, wer gerade spricht, weil dann auch ausgerechnet über einen Seitenwechsel der Wechsel der sprechenden Person ist. Man muss dann immer inhaltlich schalten. Also ich finde, das hätte man einfach irgendwie literarisch besser machen können. Aber inhaltlich fand ich das sehr schön. Dann feiern sie Weihnachten zusammen. Er lernt dabei ihre Töchter kennen und es sieht alles soweit gut aus. Sie schreibt dann noch zwischendurch etwas über die, ich habe es genannt, über die Gemeinschaft der Trauernden. Ist wieder etwas länger. Die Trauer hat mich verwandelt. Sie macht sich nur noch selten als Schmerz und Einsamkeit bemerkbar. Meistens spüre ich sie als Demut und Gelassenheit. Da ist ein mir noch fremdes Lächeln in meinem Gesicht. Es bittet um Vergebung für meine Arroganz und meine dreisten Forderungen nach Sicherheit, Glück, Gerechtigkeit, Erfolg und positiven Zahlen. Es ist ein Lächeln, das die guten wie die schlechten Zeiten als gleichwertige Geschenke des Lebens annimmt. Das Akzeptieren ist das Gegenteil von Resignation. Es ist ein aktives Sich-Ausliefern an das Leben, an seine Ideen und Pläne. Selbst wenn ich sie nicht verstehe, lasse ich mich darauf ein und gebe mein Bestes. Mutiger und sanftmütiger hat die Trauer mich gemacht. Und klar, melancholischer. Ein dunkles Violett hat sich in mein Selbstbild gemischt. Das gibt ihm mehr Tiefe und Strahlkraft. Wir erkennen einander. Wir, die Schläge eingesteckt haben, gegen die Gegenwehr zwecklos ist. Wir, die wir uns ergeben mussten, um zu überleben, wir traurigen, tapferen Gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir einen zähen Kampf geliefert oder unmittelbar den Kopf eingezogen haben. Wir alle haben die gleichen Markierungen davongetragen. Wir erkennen sie intuitiv und irren so gut wie nie. Da musste ich eine Weile drüber nachdenken, ob ich sowas habe wie einen siebten Sinn, der mich andere Menschen erkennen lässt. Ja, die auch um jemanden trauern. Ich weiß ja immer nicht, ob sie das so. Also es gibt ja viele Formen von Verlust und ich, also da in dem Verein, in dem ich tätig bin, der bietet ja verschiedene Trauergruppen an für Elternverlust, Partnerverlust, teilweise nach Altersstufen so ein bisschen unterteilt, weil es natürlich schon ein Unterschied ist, trauert man als, ich sag mal, Mittelaltermensch um die verstorbenen Eltern, die im hohen Alter einfach, sag ich mal, dem Lauf der Natur folgend verstorben sind, oder als junger Mensch, dessen vielleicht die nur ein Elternteil als Bezugsperson hatten und die stirbt relativ früh an Krebs. Das ist natürlich schon immer, es ist schon leichter, sich in Sachen Trauer auszutauschen, wenn der Verlust ähnlich ist. Aber natürlich sind es alle Trauernde, ne? Und ob man da, klar, wenn man weiß, dass der andere auch irgend so einen ähnlichen Verlust hat, dann ist da natürlich schnell eine Verbundenheit da. Aber ich wüsste nicht, dass ich das jemanden ansehen oder erspüren könnte, dass jemand auch so einen ähnlichen Verlust erlitten hat. Ja, dann mit ihrem noch relativ neuen Partner hat sie dann aus beruflichen Gründen eine Fernbeziehung, weil er beruflich woanders hin muss. Sie ist auch Reisejournalistin, sagte ich ja schon. Dann ist sie, glaube ich, in Miami, wohnt da sozusagen zur Untermiete bei Gabriela, einer Brasilianerin, wo nicht so ganz klar ist, was deren täglicher Job ist, aber mit der unterhält sie sich. Also es fängt mit Gabriela an, muss ich vielleicht dazu sagen. Worüber schreibst du eigentlich? Über die Trauer, Grief. Ja, schon, aber worüber? Über Gefühlswirren. Ich glaube, dass viele Trauernde ähnlich empfinden und es ihnen hilft zu lesen, dass sie nicht als Einzige den Verstand verlieren und aus der Welt fallen. Und dann schreibe ich natürlich auch über Wege, die mir helfen, zurückzufinden und zu Kräften zu kommen. Mhm, sagt sie. Wie? Mhm. Naja, in meinem Land wäre das kein Thema. Das wäre wie ein Buch über Kaffee kochen. Das kann man einfach. Bei uns in Brasilien wissen die Leute, dass man eine Zeit lang verrückt wird vor Trauer und wie man wieder normal wird. Und wie? Man weint und schreit immer und überall. Und alle weinen und schreien mit. Familie, Kollegen, Freunde, Fremde. Alle kochen für einen und kümmern sich um den Alltag. 1, 2, 3 Monate, je nachdem. Es gibt regelmäßig Gedenkgottesdienste und natürlich spricht man miteinander über die Toten. So hält man sie lebendig. Und dann irgendwann geht das Leben weiter mit einer neuen Liebe, einem neuen Kind und die Toten bleiben dabei in Gebeten und in guten Gedanken und Ritualen. Wir haben große Familien, da stirbt dauernd jemand, an dem man hängt. Da lernt man von klein auf, wie man trauert. Wir Brasilianer sind Experten in Sachen Tod. Und natürlich in Sachen Liebe. Wir in Deutschland auf beiden Gebieten eher nicht. Mir war klar, dass ihr Nordeuropäer bei der Liebe verklemmt seid, aber dass ihr es auch beim Tod seid, ist mir neu. Wie trauert ihr denn? Man trauert mehrheitlich diskret. Viele versuchen sich nichts anmerken zu lassen und Totenmessen und Gebete sind auch nicht gerade verbreitet. Wir lassen einander allein mit der Trauer, das ist die Regel. Ich lese noch kurz den Rest. Jesus Christus, man kann es sich aber auch schwer machen. Dann schreib weiter, Streberin. Locker sie auf, deine steifen Landsleute. Bring sie zum Weinen. Tanzen können sie auch nicht. Kannst du tanzen? Andeutung für nächsten Abschnitt, wo sie tanzen gehen. Ja, das war mal interessant, wie es gibt ja so dieses, ist das jetzt südamerikanisch generell? Ist das mexikanisch? Dieses Dios de la Muerte? Ich weiß jetzt gar nicht, wie genau man das auf einer Region festmachen kann, aber daran erinnerte mich das ein bisschen. Das ist, glaube ich, eher mexikanisch, dieses Dios de la Muerte. Ich kriege es nicht ganz zusammen, aber daran musste ich dann denken in dem Zusammenhang. Ja, als dann die Autorin aus dem Urlaub zurückkommt, beendet der Mann die neue Beziehung, so ohne große Erklärung, einfach so nach dem Motto, es ist nicht deine Schuld, es ist meine Schuld, sagt er. Und natürlich trifft sie das irgendwo auch und macht sie das traurig, aber irgendwie kann dieser Verlust natürlich, er ist nicht nichts, aber er ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Verlust ihres, ich nenne ihn jetzt mal alten Mannes. Ja, dann ist ein Jahr rum und es war ja im Klappentext angedeutet, dass es halt um ein Jahr geht, um das erste Jahr nach dem Tod ihres Mannes. Und da ist es so, dass sie ein Thema anspricht. Hatte ich, glaube ich, vergessen zu erzählen. Ihr Mann ist Ostern gestorben. Also, ich weiß nicht, Ostersamstag, ist ja egal, Ostern. So. Und das, deswegen schreibt sie jetzt: Bei einem Ostertod schenkt einem der Kalender 2 Gedenktage, das Datum und den Feiertag. In diesem Jahr liegen sie etwa 4 Wochen auseinander. Als mein Mann starb, feierten die Christen die Wiederauferstehung. Die Ironie hätte ihm gefallen. Mir ist der Werktag lieber. Und da habe ich so gedacht, ja, da ist was dran. Also mein einer Sohn ist Pfingsten geboren. Und deswegen denken wir immer zweimal im Jahr, also mein kerngesunder großer Sohn ist Pfingsten geboren. Und wir haben dann auch immer so, dass wir denken, ah, guck mal, vor so und so vielen Jahren Pfingsten ist er geboren worden. Auch wenn in dem Jahr das natürlich wahrscheinlich immer ein ganz anderes Datum ist. Und natürlich an seinem Geburtstag denken wir sowieso an seinem Geburtstag. Mein anderer Sohn hat Valentinstag Geburtstag. Das ist natürlich einfach, weil der ist immer in jedem Jahr am gleichen Tag. Mein verstorbener Sohn ist Anfang April verstorben. nicht an einem, nicht Ostern, Pfingsten kann da glaube ich noch nicht sein, Anfang April, aber sagen wir so, es gibt ja dieses Zeitfenster von Ende März bis Ende April, glaube ich, in dem Ostern liegen kann. Und es passiert natürlich auch mal, dass sein Todestag in die Osterzeit fällt. Und bei ihr ist es quasi umgekehrt oder anders. Ihr Mann ist Ostern gestorben und dadurch denkt sie immer Ostern und an dem exakten Datum an seinen Tod. Ja, am Ende des Buches, und das ist dann eigentlich, weil ich, ne, es ist ja ein Jahr, am Ende des Buches kann man sagen, ich habe gesagt, ist die Trauer nicht überwunden, aber sie kann sie ertragen, sie kann damit leben. Und es ist halt schon eine sehr interessante, in einem, finde ich, sehr überschaubaren Zeitraum. Also ich weiß nicht, ob ich nach einem Jahr schon mit der Trauer so weit war, wie sie es nach einem Jahr war. Aber sie hat da schon eine große Entwicklung oder ja, eine starke Entwicklung durchgemacht in diesem einen Jahr. Sie erzählt auch einmal zwischendurch von einer Bestatterin, mit der sie sich unterhält, die also für die Bestattung des Mannes zuständig ist, die sehr lockeren und ihr sehr sympathischen Art hat, das ganze Thema anzugehen. Und in den Danksagungen erfährt man dann sogar den Namen dieser Person. Es ist nämlich Evelyn Schmidt von Trostwerk. Und Trostwerk ist halt ein Bestattungsinstitut hier in Hamburg, was ich namentlich auch kenne. Und weil mein Verein mit denen auch schon mal zusammengearbeitet hat. Und dann schreibt sie noch Bücher, die ihr geholfen haben, ganz am Ende. Bei diesen Büchern, das ist dann nochmal so ein bisschen, geht dann so in die Richtung einmal über Trauer, über Metaphysik und über Physik. Weil sie auch einmal so zwischendurch irgendwie ein Gleichnis mit Physik hat. Ja, Fazit. Am Anfang fand ich das Buch etwas verstörend. So mit diesem, wo es mal kurz ins Esoterische abzudriften drohte, dann mit diesen Dialogen, ne, wie ich beschrieben habe, immer so mit Leerzeilen und man musste immer aufpassen und genau lesen, wer spricht und wer mit, ne, es fand ich ein bisschen, also man hat, das was es wirklich gut macht, es bringt rüber dieses, wie es mit ihrer Gefühlswelt zu der Zeit wohl war, wie sie das alles so wahrgenommen hat wohl auch, ne, ihre Umwelt vielleicht so wahrgenommen hat und diese Dialoge selber erlebt hat. Und das fand ich alles sehr verwirrend. Zum Ende kommt immer mehr, sage ich mal, Struktur in die Texte, weil sie dann eben auch weniger diese Dialoge hat und mehr erzählt einfach so Dinge, die passieren. Und ich fand es dann am Ende, hat man vielleicht auch gemerkt, deswegen habe ich da ja auch längere Abschnitte vorgelesen, ich fand es dann auch sehr, sehr ergreifend. Also ich da, am Anfang war ich von ihrer Art, mit der Trauer umzugehen, eher irritiert, gebe ich offen zu. Und später kam dann doch sehr viel Mitgefühl in mir auf. Ja, ich weiß jetzt nicht, wem man dieses Buch empfehlen kann. Es so ohne persönlichen Bezug zu lesen, kann man machen. Ist dann halt keine Spaßlektüre. Vorbereiten kann man sich sowieso nicht. Also falls jetzt einer denkt, ach, das lese ich, dann falls mir sowas passiert, bin ich darauf vorbereitet. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es ist auf jeden Fall kann es hilfreich sein für Leute, die sich halt wirklich in dieser Situation befinden. Da gibt es ja viel Literatur. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, weiß ich schon, was ich als nächstes lese? Ja, stimmt, ich sehe es von hier. Mein Physio. Ich war mal neulich wieder in physiotherapeutischer Behandlung und da kamen wir irgendwie auch auf das Thema Bücher und Lesen. Da habe ich, glaube ich, noch gerade das Nord Stream Buch fertig gehabt oder so. Und der hat mir ein Buch empfohlen. Und dachte ich mir, dann lese ich das doch mal. Weil wenn ich in meine Bücherkiste gucke, da sind sehr viele, immer noch sehr viele Sachbücher. Und da habe ich so viel in letzter Zeit gelesen. Und von den belästrischen, heißt das so? Von den Unterhaltungsbüchern spricht mich keins so richtig an im Moment. Und das klang spannend, was er erzählt hat. Und deswegen lese ich das jetzt. Und dann erzähle ich davon irgendwann, wenn es hier weitergeht mit der nächsten Folge. Und dann sage ich bis dahin, tschüss. Thank you.